Es gibt so Sprichwörter, die benutzt man ganz oft und sagt die ganz gerne. Also ich zum Beispiel sage häufig, jede Jäck ist anders und jet Jäck sind wir all. Heißt auf Kölsch so viel wie, ja, keiner ist perfekt, aber das macht nichts, so ganz ungefähr. Und dann gibt es da so Sachen wie, ich kenne doch meine Pappen immer. Das sage ich auch gerne. Und dann habe ich so ein bisschen so ein Gefühl, was das bedeutet. Aber wenn ich das bis ins Kleinste erklären sollte, auch warum und woher das kommt, dann wäre ich persönlich leicht überfordert. Und deshalb kann ich ganz bald das Buch von Rolf Bernhard Essig zur Hand nehmen. Darin erklärt der nämlich kuriose Geschichten über berühmte Metropolen, Städte, Gemeinden und Regionen, die sprichwörtlich geworden sind. Hallo, Herr Essig.
Schönen guten Tag.
Fangen wir mal mit den Eulen an. Ist nicht ein Buch über Sprichwörter, wie Eulen nach Athen tragen?
Jein, ich würde eher sagen, das ist wie Wasser ins Meer schütten. Also klar, beides ist ähnlich. Es geht darum, dass früher in Athen natürlich viele Eulen vorhanden waren. Athen heißt nach der Göttin Athene, die ist als Göttin der Weisheit von einer Eule begleitet. Und in seiner Komödie Die Vögel hat der Dramatiker Aristophanes dann noch einen Umstand zur Sprache gebracht. Auf den Geldstücken der Athener befanden sich nämlich auch Eulen, wie heute übrigens auf dem Euro. Mhm. Und die Athener hatten so viel Geld, dass sie lange Zeit nicht einmal Steuern zahlen mussten. Und so hieß dann Eulen nach Athen tragen, lass das lieber, die sind schon reich, die brauchen nicht noch mehr Eulen. Wir geben trotzdem noch weiter Geld dorthin, das kriegen die deutschen Banken.
Das waren Zeiten, als die Athener noch genug Geld hatten. Ihnen ging es jetzt nicht so sehr um Sprichwörter allgemein, sondern immer um solche, die was mit Orten zu tun haben. Wie sind Sie darauf gekommen?
Das ist relativ einfach. Man lebt in Städten und überlegt sich zum Beispiel als Hamburger, ich bin gebürtiger Hamburger, warum isst man denn einen Hamburger? Und schon ist man auf die Idee gekommen, es gibt Orte, die natürlich mit Gerichten zu tun haben, Leipziger allerlei und solche Dinge. Das ist noch relativ klar. Aber wenn man dann eben ein bisschen weiter überlegt, wie ist das mit der Reise nach Jerusalem? Die heißt ja in Israel die musikalischen Stühle. Wieso ist das nach einem Ort benannt? Warum geht das Hornberger Schießen so aus und wieso überhaupt? Und schon war man auf die Spur gekommen und hat immer weiter geguckt.
Und das haben Sie dann alles recherchiert. Jetzt haben Sie schon zwei Sachen erwähnt, die ich tatsächlich auch sehr gerne geklärt hätte. Also wie ist das denn mit der Reise nach Jerusalem? Spielt man auf jedem Kindergeburtstag immer, guckt einer in die Röhre, der keinen Stuhl mehr abkriegt? Wieso Jerusalem?
In anderen Ländern heißt es auch Reise nach Rom und es geht einfach darum, Jerusalem, Rom waren typische Wallfahrtsorte und so konnte man diese Wallfahrt um die Stühle herum dann auch entsprechend benennen.
Und dass man dann immer einen weggenommen hat und man muss ganz schnell rennen, das hat sich...
Überlegen Sie mal, wie viele kamen an. Also über Jahrhunderte war das eine sehr ungewisse Sache, wie viele da wirklich die Wallfahrt überlebten.
Die Pappenheimer hatten wir jetzt auch schon mal ganz am Anfang. Also Pappenheim ist ein Ort in Mittelfranken. Und wieso sagt man denn dann jetzt, ich kenne doch meine Pappenheimer?
Geht zurück bis auf den 30-jährigen Krieg. Die Grafen von Pappenheim befehligten die schwere Reiterei. Sie haben sich sehr unrühmlich hervorgetan bei dem Sturm auf Magdeburg, wo sie sehr brutal hausten, waren im 30-jährigen Krieg schon sprichwörtlich für ihr Draufgängertum, für ihren Mut, ihre Tapferkeit auch. Und Friedrich Schiller hat sie in der Wallenstein-Trilogie dann auch auftreten lassen. Es gibt da eine ganz spezifische Szene, wo der Feldherr Wallenstein von einer Abordnung der Pappenheimer heimgesucht wird, die was von ihm wissen wollen. Und er sagt, daran erkenne ich meine Pappenheimer, dass sie mich direkt fragen, nichts indirekt wollen. Und dieses wurde zum geflügelten Wort. Man hat dann das nur ein bisschen verändert. Und je nach Situation heißt das ja auch Unterschiedliches. Ich kann sagen, ich kenne doch meine Pappenheimer, die machen das schon. Ich kann aber auch sagen, ich kenne doch meine Pappenheimer, da muss ich immer aufpassen.
Pappenheim, kleiner Ort, haben wir gesagt. Hornberg ist auch klein, ne?
Es gibt sogar viele Hornbergs, das macht es noch schwieriger. Hier ist es das Hornberg im Schwarzwald, das vor allen Dingen von sich reden macht, weil es auch aus diesem Hornberger Schießen ein kleines Freiluftdrama gemacht hat. Es gibt ganz viele Geschichten dazu. Immer geht es darum, dass in diesem Ort das Pulver verschossen wurde, bevor es zur eigentlich wichtigen Gelegenheit kam. Also die bekannteste Sache geht davon aus, ein Fürst meldet sich an, dass er kommen wird. Es kommen prächtige Reiter, man schießt Salut, was das Zeug hält und das ist aber nur die Vorhut. Und als der Herzog einreitet, da ist kein Pulver mehr da und die Bewohner müssen Piff, Paff machen.
Rolf Bernhard Essig hat ein Buch geschrieben, ich kenne noch meine Pappenheimer, Geschichten hinter sprichwörtlichen Orten. Gleich sprechen wir noch ein bisschen weiter.
Domradio. Inspiration zum Hören.
Wir sprechen über Sprichwörter, die mit Orten zu tun haben. Das tun wir heute hier im Domradio, weil der Autor Rolf-Bernhard Essig zu Gast ist, der ein Buch geschrieben hat mit dem Titel »Ich kenne doch meine Pappenheimer«. Herr Essig, Sie haben sich auf den Weg gemacht, Orte, die mit Sprichwörtern zu tun haben, zu ergründen oder vielmehr zu gucken, warum diese Orte zu einem Sprichwort geworden sind und was das bedeutet. Wir haben gesprochen über das Hornberger Schießen, was ausgeht, über Eulen nach Athen tragen, über die Pappenheimer, die man kennt. Sind das eigentlich alles schon sehr, sehr alte Geschichten?
Die meisten, die jetzt auch genannten, die sind sehr alt. Also Eulen nach Athen tragen 2500 Jahre ungefähr. Das Hornberger Schießen ist nicht ganz so alt, das sind so um die 200. Und es gibt natürlich auch neuere, wie zum Beispiel Houston, wir haben ein Problem. Ah. Da geht es ja um Apollo 13. 1969 kam dieser berühmte Funkspruch. Es war eine schamlose Untertreibung. Die waren ja dabei, drauf zu gehen. Und spätestens der Film Apollo 13 mit Tom Hanks, der hat das dann in alle Welt verbreitet, sodass man heute auch mal humorvoll, mal verzweifelt diesen Satz als geflügeltes Wort verwendet und sagt, Houston, wir haben ein Problem.
Und dann ist es ja immer auch eine Frage, mit was für Leuten man spricht und ob die ungefähr das gleiche Baujahr sind. Also wenn ich jemanden anrufe und sage, Houston, dann weiß der, oh, irgendwas stimmt nicht. Wie ziehen sich denn so Sprichwörter auch durch verschiedene Generationen durch? Haben Sie sich damit auch beschäftigt?
Wenn wir jetzt sagen, wir verlassen jetzt mal das Spezifische der Orte, dann natürlich. Also ist es ganz klar, dass junge Leute andere verwenden, wobei es auch so eine Art von Konjunktur gibt. Also dadurch, dass die jungen Leute sich oft Alter nennen, ist zum Beispiel der alte Schwede wieder da. Der war ja eine Zeit lang in der Versenkung verschwunden. Jetzt ist er wieder aufgetaucht. Oder Dinge, die mit der Technik zu tun haben, dass ich sage, hast du eine Spider-App? Das ist dieses runtergefallene Handy. Oder wenn ich sage, ich habe leider kein Foto für dich, dann heißt es, du darfst nicht mitmachen, hat mit einer Sendung über Models zu tun. Ich sage nicht mehr dazu,
nein,
weil sie blöd ist. Aber natürlich entstehen in der Weise neue Dinge. Ich bin die Schweiz, sagen auch junge Leute, um zu sagen, ist mir wurscht. Es kommt aus dem Englischen, I'm Swiss, I'm totally Swiss. Das sagen ältere Menschen wie ich, die 55 sind, nicht.
Da sind wir wieder bei den Orten. Das sind natürlich jetzt historisch verbriefte Orte in Ihrem Buch auch drin, wo diese Sprichwörter vorkommen. Fremdenführer, die schmücken ja so Geschichten dann auch gerne immer aus. Die erfinden ein bisschen dazu. Ist das legitim?
Es ist immer legitim. Ich habe natürlich das Problem damit, weil ich dann gefragt werde und man sagt, ich habe das gehört, stimmt das? Ich muss dann das richtigstellen. Also ein Zahn zulegen stimmt zum Beispiel nicht. Oder wenn ich sage, Neapel sehen und sterben, dann erzählen die mir, der Fremdenführer sagte, da gibt es so einen kleinen Ort, der heißt Muori oder Mori, was auf Italienisch sterben heißt. Und eigentlich ist das bloß ein Witz. Also wenn man nach Neapel auf die Landstraße weitergefahren ist, dann kommt man zu Mori oder Muori. Das ist aber nicht wahr. Es ist einfach eine viel ältere, im 18. Jahrhundert schon Goethe bekannte Formel, in der es darum geht, dass Neapel so schön ist, übrigens auch viel schöner als Rom in der Zeit, dass man eigentlich nichts mehr verpasst hat in der Welt, wenn man Neapel gesehen hat. Dann kann man beruhigt sterben. Und in der Antike war übrigens auch in der Nähe von Neapel bei den phlegräischen Feldern angeblich der Eingang zur Unterwelt. Und deswegen wären die Toten da auch vorbeigekommen. Aber es ist völlig legitim. Ich sage immer, se non è vero, e ben trovato. Ist es auch nicht wahr, so ist es gut erfunden. Sie sollten nur dazu sagen, ich kenne da eine Geschichte. Sie sollten nicht sagen, und das ist so.
Das ist immer eine gute Idee. Und Geschichten erzählen ist auch schön. Viele Geschichten erzählt der Autor Rolf-Bernhard Essig in seinem Buch »Ich kenne doch meine Pappenheimer«. Wunderbare Geschichten hinter sprichwörtlichen Orten. Im Domradio hat er davon erzählt. Im Duden Verlag ist das Buch erschienen, kostet 10 Euro, können Sie spätestens ab Montag kaufen. Danke für Ihren Besuch im Domradio.
Sehr gern geschehen.